Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Literatur- und Kulturradio Hörbahn. Das sind wir sozusagen. Ich bin Uwe Kulnig, der Gründer, als auch der Macher letztendlich. Wir sind insgesamt 13 Redakteure überall in Deutschland verteilt. Wir sind ehrenamtlich, wir machen das einfach, weil wir Spaß dran haben. Sind nicht alle Rentner so wie ich. Es gibt auch noch ein paar Leute, die arbeiten und die machen das nebenbei. Also dann wisst ihr schon mal, wer es hier sitzt sozusagen. Und ich freue mich besonders, dass ich in dieser Galerie heute mal etwas anderes machen kann als Literatur und Verlage. Ich möchte also dieses ganz besondere Künstlergespräch führen und ich möchte mich zunächst ganz, ganz herzlich nochmal bei dir schon mal bedanken, dass du das zulässt und dass ich das darf als Fachfremder sozusagen, als nur Gucker. Also das ist das, was ich tue. Entweder ich mag ein Bild oder ich mag es nicht und ich mag diese Bilder hier. Ja. Da wollte ich unbedingt herkommen und das mit dir machen. Und schön, dass du dir Zeit nimmst. Und ein großer Dank auch an dich, Johannes, dass ich das machen darf und dass wir zusammenarbeiten schon eine Weile. Aber was machen wir hier eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Heute handelt es sich um ein besonderes Künstlergespräch mit Gregory Borlein. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja. Unter dem Thema Tea Time in the Matrix oder in the Matrix, sprich aus, wie du das willst. Und in diesem Gespräch wollen wir einfach auch sehen, was malt er da? Was hat er gemalt? Was bedeutet uns das vielleicht auch? Und was bedeutet es für ihn? Was bedeutet es für Johannes? Was ist das überhaupt, was hier an den Wänden hängt? Und da bin ich neugierig drauf, was ich dann von dir zu hören bekomme. Dann mache ich das normalerweise so in der Literatur immer. Ich stelle mal, wir kennen uns ja gar nicht, wir haben uns gerade vor 5 Minuten kennengelernt. Johannes kenne ich schon ein bisschen länger, aber ich würde gerne so 1, 2, 3 Fragen stellen an euch beide, damit wir ins Reden kommen. Und da frage ich erstmal den Gregory, was ging dir eigentlich heute besonders auf die Nerven?
Heute?
Heute.
Vielleicht der Zustand der Welt. Also ich glaube, wir leben in ziemlich prekären Zeiten und es sind sehr viele ungewisse Dinge, die auf uns zukommen. Und ja, der Hass geht mir auf die Nerven.
Ja, das verstehe ich, ja, der Hass. Ja, ich glaube, da sind wir mehr oder weniger geschlossen dahinter. Das geht einem wirklich auf die Nerven. Ja, und dich frage ich jetzt einfach das, was ich vorhin schon fast gefragt habe, nämlich, kannst du dich noch an den besten Ratschlag erinnern, der dir je gegeben worden ist?
Da muss ich echt eine lange Zeit nachdenken. Ein guter Ratschlag. Vielleicht so grundsätzlich dem Herzen zu folgen. Das war ein Rat, den ich oft bekommen hatte. Und das habe ich auch immer getan. Und das habe ich bis heute eigentlich nicht bereut.
Super. Ja. Gregory, für dich, als du angefangen hast, wann immer das jetzt war mit Malen, mit künstlerisch tätig sein, bist du da noch etwas in Erinnerung, was dich besonders fasziniert hat, das zu tun, auch was du tust?
Ich glaube, es war immer schon so ein inhärenter Drang, irgendwas Kreatives zu machen, der Spaß am Schöpfen, was man das sein mag. Ich habe viel ausprobiert, habe auch früher viel Performance oder Installation, Musik, alles Mögliche gemacht und mich dann irgendwann auf die Malerei spezialisiert, weil ich das irgendwie alles ein bisschen mehr fokussieren wollte auf etwas. Und ich habe Maler und Lackierer gelernt. Daher war das dann auch irgendwie naheliegend so. Da hat man schon mit dem Medium sich ganz gut ausgekannt. Kirchenmalermeister danach noch. Und dann wurde es mir immer klarer, dass ich einfach nicht eine Malerfirma aufmachen möchte. Und auch wenn das ein guter, sicherer Job ist, aber es war ein zu großer Drang in mir, irgendwie Kunst zu machen.
Mhm. Kannst du dich noch erinnern, wer zu der Zeit, als du anfingst, dich künstlerisch zu betätigen, sowas wie ein, na, ich will nicht Vorbild, ich benutze das Wort Vorbild nicht gerne, aber irgendetwas, wonach du hättest streben wollen, der dich besonders beeindruckt hat?
Also ich glaube, so ganz am Anfang hatte ich überhaupt keinen Plan von Kunstgeschichte oder von irgendwelchen zeitgenössischen Malern oder sonst was. Ich habe einfach so vor mich hingearbeitet, sage ich mal. Und später dann, würde ich sagen, für mich war eigentlich immer Gerhard Richter ein ganz gutes Vorbild, wenn man das so sagen möchte, einfach weil er, ich weiß nicht, in seiner Arbeit ist eine gewisse Konsequenz und eine Ernsthaftigkeit vorhanden. Also ich finde, wenn man Kunst machen kann und in Europa, in Deutschland lebt und dieses Privileg hat, dann sollte man sich da auch irgendwie, ja, dessen bewusst sein. Und ich finde dann so Bilder, die nur lustig oder zynisch sind oder so, taugen mir irgendwie nicht so. Mhm. Und bei Gerhard Richter war immer eine gewisse Ernsthaftigkeit, eine gewisse Würde in den Arbeiten.
Verstehe. Du hast ja selber gerade das Stichwort Ausland und Deutschland sozusagen als Versus mit geliefert hast. Warum hast du das jetzt gerade betont?
Naja, weil Deutschland einfach eine gute Wirtschaft hat. Also ich glaube, wir haben einfach viele Sachen, können wir uns hier leisten, weil wir ein gutes soziales System haben und genug Geld in kulturellen Töpfen ist und so weiter. Also in anderen Ländern haben die Leute nicht so viele Möglichkeiten, wie wir hier haben.
Verstehe ich wohl. Und es muss ja doch manches über Sponsorenschaft laufen oder auch über Verkäufe natürlich. Und es gibt viele Sammlungen.
Deutschland ist, glaube ich, auch die höchste Dichte an Museen, also pro Quadratmeter sozusagen.
Also hätte ich jetzt so nicht, ich weiß, dass es viele gibt, aber hätte ich nicht gedacht, dass das so besonders ist tatsächlich. Aber es kostet Geld alles natürlich, ja.
Vielleicht muss man anfangen, dass Deutschland auch das dichtbesiedelste Land ist, so man sich vorstellen kann eigentlich. Also wenn man das vergleicht, wir sind 86 Millionen hier in Deutschland auf einer relativ großen Fläche, aber die USA hat 280 Millionen Einwohner. Das ist irgendwie klar, dass uns dann irgendwie...
Ich gebe dir völlig recht, da ist ein Unterschied. Und vor allen Dingen auch das Durchschnittseinkommen ist ja so schlecht nicht. Und dann ist auch Geld da für Kunst. Könnte mehr sein, aber ist ja wahrscheinlich da. Wenn du dir bis heute überlegst, dein größtes Aha-Erlebnis, hast du das vielleicht irgendwie parat, wo du gedacht hast, guck an?
Ja, vielleicht. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Aha. Ich glaube, das ist das größte Aha-Erlebnis. Also wir können uns alle gewisse Konzepte irgendwie zusammendichten und so weiter. Aber ich habe auch in der Kunst viel ausprobiert und bin am Ende dann eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass ich kann meine Meinung ein Jahr später so krass ändern zu gewissen Themen oder zu gewissen Herangehensweisen oder wie ich arbeite. Und deswegen glaube ich so, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist ein guter Startpunkt für jegliches Unterfangen.
Das ist sicherlich nicht verkehrt. Besser als überheblich daherzukommen. Und es sind ja doch etliche, die so herkommen. Ja, dann würde ich einfach dich nochmal fragen und dann können wir auch so ein bisschen in den allgemeinen Bereich kommen. Was fasziniert dich an den hier ausgestellten Werken? Was fasziniert dich an Greg? Warum hast du gedacht, ja, das wäre schön, wenn er bei mir ausstellen würde?
Ich finde seine Arbeiten sehr spannungsvoll. Sie hat mal so eine historische Relevanz erstmal, wenn man die Bilder zum ersten Mal betrachtet, gerade die großen Prints, die wir hier zeigen, denkt man, das könnte auch eine Historienarbeit sein und versteht dann einmal sehr schnell, nee, das ist, also wenn man weiter weg ist, könnte man das auch durchaus als ein Ölgemälde betrachten. Je näher man kommt, desto mehr setzt sich das Bild in eine Pixelstruktur und man kapiert, okay, das ist eine spannende Geschichte alleine in sich schon in der Herstellung. Wo man sagt, woher kommt diese hypnotische Wirkung und das Flirrende? Ist das nur die Technik oder ist das auch das Sichere, an dem man arbeitet? Also es ist auf jeden Fall für mich leicht befremdlich, obwohl es eigentlich gegenständliche Arbeiten sind. Es ist auf eine gewisse Art auch nicht zugänglich erstmal. Man muss sich tatsächlich ein bisschen länger beschäftigen. Fordert wirklich die Sehgewohnheiten, die wir alle erlernt haben, in einem Leben lang heraus und sind dann aber auch von einer so ästhetischen Qualität, obwohl sie so viele Widersprüche in sich tragen, dass ich sage, okay, das ist ein spannender, menschenumarmender Aspekt, das finde ich, sieht man eben, du hast gerade auch darüber gesprochen, es geht um Haltung. Gerhard Richter, es geht eben nicht darum, zynisch zu sein, es ist viel leichter irgendwie zu provozieren und ja, zynisch an ihnen arbeitet zu sein. Und das ist beim Gary nie der Fall. Also man sieht, dass er irgendwie ein Menschenfreund ist und die Haltung geht durch alle Arbeiten durch. Das sind manchmal ganz alltägliche Situationen auch, die er gerade in diesen Kugelschreiberarbeiten hat, die Momentaufnahmen sind, wo man sagt, okay, woher kommt die Erinnerung irgendwie an diese Situation? Man fühlt sich an irgendwas zurückerinnert, was man schon mal gesehen hat, gerade wenn man in den USA war. Oder es sind so kleine Attribute, die manchmal das Bild ausmachen. Zum Beispiel hier hinter uns ist eine Arbeit vom Fußballstadion, wo ich erst gedacht habe, wo könnte das denn sein? Ist das Deutschland? Und irgendwann war es so, nee, das ist Frankreich, hoffentlich ist Frankreich. Das ist Frankreich.
Ja, Paris.
Ja, das war, und da hinten ist eine Arbeit im Supermarkt. On Sale, glaube ich, heißt das oben. Offer, great offer, great offer. Da habe ich auch gefragt, wo ist das? Das kann, ne, es war nicht in den USA, es sah irgendwie anders aus, das war England.
England,
richtig. Und man sieht es irgendwie an den Gesichtern und man sieht es an dem Mix von Leuten und an dem Style und der Coca-Cola und Wildland sieht man auch so eine ganz andere Dynamik. Und irgendwie hat irgendwie die ganze urbane Architektur, die uns da umgibt und alles in der Bildwirkung, wo man sagt, okay, das ist irgendwie Westeuropa. Und dann ist es aber so wenig saturiert, diese Arbeit, dass ich sage, okay, das ist, vielleicht ist unser neoliberales System ganz schön blass. Weil es hat auch was von Momentaufnahmen in der Fotografie zum Teil, wo man sagt, okay, es sind entsättigte Arbeiten und vielleicht ist einfach der Saft so ein bisschen raus.
Mhm.
Das Potenzial, was eben in den großen Prints, die wir ja auch zeigen nehmen kann, eine ganz andere Sache ist. Da sind die Farben so stark und deutlich, das sagt, das ist ein Wunschtraumfarben, das ist eine andere Landschaft, in die wir reingehen könnten, vielleicht als Kollektiv, wenn wir unsere Möglichkeiten begreifen.
Mhm.
Und wenn wir vielleicht auch verstehen, dass wir zusammen die Menschen sind, zusammen.
Ja, das ist durchaus richtig. Ich habe noch eine ganz einfache Frage eigentlich. Warum heißt die Ausstellung, wie sie heißt?
Warum heißt die mal Ausstellung, wie sie heißt? Es gibt tatsächlich ein Bild, der titelgebend ist, und das ist direkt hier vor uns. Das Bild trägt den Titel Titan and the Matrix, und ich habe erstmal geschmunzelt und dachte, ja, in welcher Matrix?
Es ist ja schon so eine breite Vokabel. Was meinst du denn?
Also Matrix, da denke ich natürlich auch ganz schnell an den Film.
Ja.
Und auch an die Frage, was ist Realität? Also wir leben alle mit einem kompletten, selbstverständlichen also Ansatz, wir wachen auf, wir machen unser Ding, und aber wir stellen uns gar nicht so die großen Fragen des Lebens. Und ich fand dann so Tea Time in the Matrix irgendwie zu dem Thema ganz passend, weil so Tea Time ist ja irgendwas sehr Entspanntes und nicht jetzt wahnsinnig aufgeladen mit irgendwas. Und Tea Time in the Matrix ist vielleicht auch so ein Fingerzeig, so was verstehen wir eigentlich unter Realität? Oder auch, ich meine, das kann man natürlich auch weiterführen und dann über Politik und unser System nachdenken. Aber vor allem erstmal, was ist Realität? Und man sieht auch auf dem Bild, es ist ein Raum, aber gleichzeitig ist der Raum auch eine Landschaft und alles wabert, es ist nicht so fest. Ja, vielleicht ist unsere Realität auch gar nicht so fix, wie wir immer glauben.
Das war auch ein sozusagen spiritueller Bezug, der mich angetriggert hat bei der Arbeit, die wir eben gerade besprechen hier. Titan in the Matrix, dass es irgendwie mich an alte Kirchenmalerei auf eine Art Renaissance-Bilder erinnert haben mit der Lichtsituation, die ganze Atmosphäre hier durchflutet, aber man kann einfach gar nicht sagen, ist das jetzt ein aufgehängtes Bild oder, also der Raum ist, zerfällt ja in sich oder wabert, wie du schon sagst, ist also nicht konkret und das erfordert einen Schritt zurückzugehen, genauso wie es die Arbeit erfordert, einen Schritt zurückzugehen, und das ist so eine Doppelung, wo man sagt, Da fängt es wirklich an, spannend zu werden. Kann ich meinen Augen trauen? Oder kann ich der Realität, die ich über die Augen sehe, komplett trauen?
Ja. Und warum gerade Tita? Ist das tatsächlich sowas für dich so was Unsicheres? Oder ist es nicht das Gegenteil?
Ja, genau. Es ist ja was total Weltliches. Also ja. Tea-Time, ist ja auch so ein Begriff, der so unschuldig ist und ja, also ich merke auch gerade selber, wenn man drauf schaut, man kann entweder sich die einzelnen Sachen anschauen und versuchen, irgendwas zu verstehen. Also okay, wer ist da? Warum ist da hier die Wand so und so? Was sind das für Menschen? Und wenn man aber seinen Fokus irgendwie ändert oder einfach nur in die Mitte vom Bild schaut und gar nichts fixiert, dann merkt man auch, wie alles in der Optik so die Augen versuchen, die ganze Zeit diese ganzen Punkte zusammenzurechnen. Und dann fängt es an, so zu flirren. Und ich weiß nicht, ich habe für mich auch immer Bilder gar nicht so konzeptuell gemacht, sondern eher so, die müssen mich selber interessieren. Also ich muss selber sie nicht ganz verstehen können. Also ich wollte immer die Bilder so weit treiben, dass ich sie selber nicht mehr ganz verstehe. Und dann ist es eine gute Arbeit.
Aber ist das dann eine intuitive Arbeit? Das ist schon mal die erste Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Ist das ein intuitiver Prozess, dass du eben so kristalline, knallige Farben hast, die schon fast hologrammartig sind? Oder ist es, oder was machen die verschiedenen Ebenen während dem Prozess? Prozesshaftigkeit interessiert mich immer. Wie kommst du zu dem Bild?
Also ich glaube, es ist beides. Es ist so was Kindliches, Verspieltes und was Erwachsenes, Entschiedenes. Also sehr viel Intuition, sehr viele Experimente. Aber dann eben auch die Ergebnisse der Experimente werden dann eben dann auch festgelegt oder gesagt, okay, so können wir weitermachen oder nee, da müssen wir jetzt einen Schritt zurückgehen. Wir leben auch in der digitalen Welt. Das Bild könnte vielleicht auch so ein Bildschirm sein, wie wenn man früher vor so einem Röhrenfernseher ganz nah rangegangen ist. Und wir leben in einer wahnsinnig komplexen Welt. Wir haben alle so ein Smartphone in der Hosentasche und da ist so viel Technologie dahinter, von der wir keine Ahnung haben, aber wir benutzen sie den ganzen Tag. Und deswegen habe ich auch bei dem Bild viel mit Technologie gearbeitet, aber um sie sichtbar zu machen. Also ich habe ganz viele Programme, verschiedene Filter, Bilder hochgerechnet, wo teilweise der Computer minutenlang rechnen musste, um irgendeine Ebene anzuwenden und das eben immer weitergetrieben bis zu der Komplexität, wo ich sage, ja, das knallt, so jetzt passt.
Da sind wir natürlich aber auch sofort dabei, dass wir dich fragen, wie hast du das überhaupt gemacht? Was ist das für ein Bild?
Also ich würde es als digitale Malerei bezeichnen. Ich arbeite da viel mit Photoshop, aber auch mit KI-Bildgeneratoren, mit verschiedenen Collagen. Also ich tue dann Sachen zusammensetzen, rausmachen, was verändern und so weiter, bis es dann irgendwann für mich stimmig ist. Auch der Druckprozess, mir wurde auch gesagt, so, nee, das können Sie nicht, das kriegen wir nicht hin, das können wir gar nicht so drucken. Und dann am Ende habe ich gesagt, ja, lassen wir mal weiter probieren, nehmen wir mal einen Testdruck und dies, das. Und dann am Ende war der Bildschirm, auf dem das Bild quasi war, Computer, eigentlich nur noch weiß mit irgendwelchen schwarzen und lila Streifen, weil die ganzen Sättigung und Helligkeit und alles so hoch gedreht war, dass du es am Bildschirm gar nicht mehr sehen konntest. Und dann habe ich einen Testdruck gemacht und dann ist das dabei rausgekommen, wie gesagt, okay, jetzt kommen wir ins Drucken. So, aber
nicht schlecht.
Ja.
Nicht schlecht. Das ist ja wie so, so im Endeffekt oder in der Endphase wie so blindes Arbeiten letztendlich, oder?
Ja, also ich glaube, für mich ist Spiritualität auf jeden Fall sehr wichtig und ich glaube, viele Sachen passieren einfach, weil man selber in einem meditativen Zustand ist. Also das sind
dann. Obwohl du mit Menge arbeitest. Also
ja, ich meine, alles ist ja alles die Matrix.
Also, das finde ich toll. Also der materielle Prozess ist irgendwie auch verantwortlich oder für die innerliche Wirkung, oder würdest du.
Ich würde ja sagen, mein Geisteszustand ist dafür verantwortlich. Weil wenn ich einen schlechten Tag habe oder so, dann kommen auch nicht solche Bilder dabei raus. Also ich muss da immer schon sehr schauen, dass ich selber auf einem guten Level bin, auf einer hohen Frequenz bin und dann passieren solche Dinge einfach. Also das klingt jetzt so lapidar, aber ich weiß auch, warum die passieren. Also weil ich in einem guten Zustand bin. Ja. Und wenn ich nicht auf einer hohen Frequenz unterwegs bin, dann gehe ich auch gar nicht ins Atelier, sondern dann kümmere ich mich erstmal um mich und dass ich da wieder hinkomme. Und dann passieren solche Dinge. Und das sind dann Sachen, wo ich sage, ja, das will ich in der Welt sehen. So. Und vielleicht sind es auch, ich glaube, auch alles, was existiert, trägt eine gewisse Energie in sich. Und ich will auch, dass diese Arbeiten eine gewisse Energie in die Welt tragen, die positiv ist.
Mhm. letztendlich bist du davon da nicht so sehr weit entfernt von vielen Schriftstellern, die letztendlich in einer ähnlichen Situation sind. Es gibt Zeiten, in denen kann man nicht vernünftig schreiben. Jetzt spreche ich jetzt nicht von einer Blockade, sondern da schreibt man halt irgendwas. Aber es gibt dann Zeiten, die eben, wie du sagst, kann jeder ausdrücken, wie er für sich möchte, die einfach so sind, dass sie produktiv sind oder einfach ein Ergebnis finden. Ich finde das sehr schön eigentlich, letztendlich auch, wie es beschrieben wurde. Und das kann man sicherlich so tun. Ich habe eine Bitte. Du hast die ganze Zeit ein Mikrofon in der Hand. Das ist eigentlich das Mikrofon für Fragen, die wir vielleicht haben. Und das eine oder andere Gesicht guckte schon so, als ob da eine Frage käme. Ist denn eine spontan da? Dann können wir die zwischendurch gerne mal nehmen. Jetzt gucken sie alle schnell auf die Bilder, verstehe ich. Würde ich vielleicht auch tun. Das sollten wir immer machen. Dann gucken sich die Menschen die Bilder besonders intensiv an. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Aber das Angebot steht. Wenn jemand was fragen möchte, einen der beiden, mich ja eher nicht, und dann gerne, ja, dann kriegt er das Mikro und dann kriegen wir das auch hin. Du hast doch sicherlich noch ein paar Fragen auf Lager, Johannes?
Ja, wir haben eigentlich, hast du eine Frage, ganz kurz mal zwischendrin, hast du eine Frage, die du gerne mal gestellt hättest, bekommen hättest?
Ja, da ist auch ein Publikum gleich.
Da haben wir doch gleich die erste Frage. Das ist die Bettina.
Wann weißt du, dass das Bild fertig ist?
Also, ich glaube, dass man hat viel klassische Sachen gelernt, wie ein Bildaufbau, wie ein Bild funktioniert, wie viel Bildinformationen da drin sind. Es sind natürlich auch immer persönliche Präferenzen. Ich finde, das Bild muss sich geschlossen anfühlen, aber gleichzeitig nicht geschlossen sein. Also es muss Raum für Interpretation, Fantasien, alles Mögliche muss irgendwie gegeben sein, weil ein Bild ist nur ein Frame. Wenn man sich einen Film anschaut, dann hat man eine Geschichte, einen Anfang, ein Mittelteil, ein Ende. Man weiß, wer gestorben ist oder wer der Mörder war oder was in diesem Film passiert ist. Aber ein Bild ist ganz still. Es ist einfach nur ein Frame. Und der Frame muss für mich so viele Möglichkeiten offen lassen, dass ich mir theoretisch dieses Bild auch 10 Jahre in meinem Wohnzimmer hängen kann und jeden Tag wieder mich daran erfreue und vielleicht was Neues entdecke. Und deswegen, was ich auch vorhin gemeint habe, ich muss meine Bilder nicht mehr verstehen. Also das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, dass ich sage, okay, gut, das ist fertig. Aber das kann man natürlich jetzt merkwürdig auslegen. Also ich kann auch irgendwas hinrotzen und sagen, ich verstehe es nicht. Aber darum geht es nicht. Es sind sehr viele Entscheidungen getroffen worden und es bis zu einer gewissen und der Komplexität getrieben, dass ich sage, okay, jetzt ist es fertig.
Also gibt es da eine narrative Struktur oder verweigerst du so eine eindeutige Leseart eigentlich?
Ich glaube, sie macht einfach keinen Sinn, weil jeder Mensch hat seine eigenen Filter, jeder Mensch hat seine eigenen Erfahrungen und genauso habe ich meine subjektiven Wahrnehmungen und Vorlieben, wenn ich mir ein Bild anschaue oder wenn ich ein Gesicht mir anschaue in einem Bild oder was ich lese, was ich rein interpretiere. Deswegen fände ich es unsinnig zu sagen, nee, das darum geht es in dem Bild und das müsst ihr alle genau sehen. Glaube ich, ist immer subjektiv.
Ich habe noch eine Frage. Du hast gesagt, du bist ein spiritueller Mensch. Inwieweit beeinflusst dich die Spiritualität, wenn du ein Bild malst?
Also für mich ist es eigentlich, also Spiritualität ist eigentlich für mich das Wichtigste so, sowohl im Leben als auch in der Kunst, weil dadurch, also pragmatische Spiritualität, so ich habe auch früher alles Mögliche ausprobiert mit Schamanismus und sonst was, aber das ist dann, da bin ich dann raus, weil ich gemerkt habe, dass es auch ganz viel dann mit Lifestyle oder sonst was zu tun hat. Und ich habe dann viele andere Sachen gelesen, östliche Weisheitslehren, Bhagavad Gita und vielen interessanten Content und ich wollte es irgendwie teilen, aber ich brauche ja nicht nochmal lieber Bücher abschreiben oder irgendwelche schauen Sprüche, die gibt es ja schon genug Bücher davon. Deswegen wollte ich das irgendwie in den Bildern kommunizieren, auf eine Art und Weise, die vielleicht so spricht, dass es auch ohne Worte funktioniert. Und es muss auf jeden Fall ein inspirierter Moment sein. Also ich habe gemerkt, wenn ich zu viel denke, wenn ich zu viel im Kopf bin, dann passieren keine guten Ideen und keine guten, man muss still sein. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt bei der Arbeit. Man muss innerlich still sein und dann hört man Dinge, sieht man Dinge, dann passieren die Dinge. So, ja.
Wunderbar.
Ja, es sind hier wahnsinnig viele verschiedene Techniken. Also die Art, wie du deine Bilder machst, sind die Bilder in verschiedenen Zeiten entstanden, jetzt zum Beispiel hier mit dem Plexiglas oder hier mit der Technik oder die? Oder sagst du, ach, mir ist heute nach, oder das nicht so lapidar bitte, sondern ich möchte jetzt das und das ausdrücken, dafür eignet sich jetzt die und die Technik. Oder sind es verschiedene Zeiten, in denen die Bilder hier entstanden sind?
Also ich arbeite schon, sag ich mal, virtuell. Ich muss sagen, wenn ich jetzt gerade so eine Phase habe, wo ich irgendwie am Computer diese Sachen mache, dann mache ich das auch dann Wochen, Monate lang. Und dann denke ich, okay, ab bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt wiederhole ich mich. Das verliert seine Relevanz gerade. So, ich habe das alles erkundet und ausgedrückt, was es da irgendwie zu holen gab, sozusagen in dieser Technik, in dieser Serie. Und das fand ich zum Beispiel auch bei Gerhard Richter, weil der hat ja auch wahnsinnig unterschiedliche Arbeiten gemacht. Aber der hat diese Serie abgearbeitet, bis er alles da rausgeschöpft hat, was es zu erklären oder zu erkunden gab. Und dann hat er was anderes gemacht, weil er irgendwo anders was Interessantes gesehen hat und eine Relevanz gesehen hat. Also von der Zeit sind diese drei unterschiedlichen Arbeiten gar nicht so weit auseinander.
Aber eben, wie gesagt, nacheinander, sondern man nicht zeitlich.
Eigentlich nacheinander, ja. Ja, genau.
Welches der Bilder, die hier im Raum hängt, hat die, ja, für dich die größte Bedeutung?
Also, es sind natürlich alles geliebte Babys, deswegen darf man hier jemanden bevorzugen. Aber also das letzte Bild, was ich gemalt habe, war jetzt das hier. Das fand ich auch ganz kurz vor der Eröffnung von dieser Ausstellung fertig gemacht. Deswegen glaube ich, rumort ist noch so am meisten bei mir im Kopf, weil ich noch gar nicht die Zeit hatte, mir das sozusagen länger anzuschauen, weil das war es dann schon hier drin.
Wobei das eine klare narrative Struktur hat,
oder? So klar gar nicht. Also ich finde, das Bild hat so eine wahnsinnig behagliche...
Entschuldigt bitte, wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen, dass wir das auch für Blinde machen.
Ja.
Und wir hatten kurz darüber gesprochen, magst du uns das Bild beschreiben, was man dort sieht? Und dann könnt ihr gerne... Ja. Weiter über die Bedeutung oder was auch immer.
Ja, das wäre schön. Also auf dem Bild, das Bild ist ungefähr 40 mal 40 Zentimeter. Man sieht eine Lehrerin in einer Kinderschulklasse, Grundschule oder sowas. Und es sitzen ganz viele Kinder, die schauen auf ihren Stühlen oder im Klassenzimmer in die Bücher rein. Das ist ein ganz normales Klassenzimmer, es stehen Blumen herum, ein Aquarium ist da, Bücher sind in den Regalen. Und es schaut erstmal ganz behaglich und ruhig aus, das Bild. Und wenn man dann näher hingeht, sieht man dann auf einmal irgendwie, dass die Lehrerin ein Schmunzeln auf den Lippen hat, das muss ich vielleicht auch anfügen, ist eine ausgesprochene, attraktive Erscheinung auf dem Bild. Also, sie ist eine attraktive Frau, sie hat Stöckelschuhe an, von denen sie einen halb ausgesogen hat. Wenn man genauer hinschaut, sieht man auf dem Buch, den sie quasi der Klasse vorliest oder lehrt oder in der Hand hält, stehen überhaupt keine klassischen Sachen, was man jetzt meinen würde, was eine Lehrerin den Kindern beibringt, sondern das sind kryptische Zeichen, die vielleicht anmuten könnten als japanische oder chinesische Schriftzeichen, was es aber nicht sind. Das sind auch Zeichen, die ich irgendwie entwickelt habe, die eigentlich in fast allen Bildern auftauchen. Für mich sind das, ich weiß nicht, was es ist, ich glaube, es ist auch so eine intuitive Lichtsprache oder sowas, sowas gechanneltes vielleicht, aber da will ich gar nicht zu dogmatisch werden. Und wenn man aber weiter guckt, dann sieht man irgendwie, okay, hier hinten sieht man Holy Bible, Koran, Bhagavad Gita, dann aber daneben auch ein Buch von Mickey Mouse und Batman. Es gibt überall so kleine versteckte Nachrichten. Wenn man dann in den Tisch in die Schublade von der Lehrerin reinschaut, da liegen Magazine. Da sieht man ein AIDA Cruises Magazin von Kreuzfahrtschiff Reisen. Und dann, wenn man auf den Tisch schaut von der Lehrerin, sieht man, dass sie einen Lageplan hat von diesem Cruiser, Kreuzfahrtschiff. Genau, und da ist dann markiert in der Suite 9 mit dem Roten Kreuz. Da muss sie dann was erledigen vielleicht. Oben nimmt man Russland und China, sind in den anderen Kabinen gegenüber. Man sieht ein Beretta-Magazin, das ist ein Waffenhersteller. Man sieht eine Mappe Confidential. Man sieht ein Official-Passport, den nur amerikanische Beamte sozusagen oder die für den Staat arbeiten bekommen. Also man könnte dann eventuell zum Beispiel vermuten, dass die Grundschullehrerin einen Nebenjob hat. Und genau, vielleicht heißt sie das. Ne? Also das hat irgendwie Spaß gemacht, das alles so zusammen, wie so ein Krimi, so zusammenzustellen. Mhm. Und dadurch hat das Bild so eine behagliche Unbehaglichkeit. Und man sieht auch gleichzeitig viele kleine, lustige Sachen da hinten. Ein Mädchen, was ganz verzweifelt irgendwie traurig guckt und ihr Schulbuch so hält und als wäre da nichts drin, so, also als ob man nichts lernt in der Schule. Und also sind überall so kleine Easter Eggs versteckt und das macht Spaß, sowas anzuschauen. Mhm. Nebenbei halt auch noch malerisch einfach sehr frech mit Kugelschreiber, einfach nur das Mindeste mit Buntstiften, die auch Kinder benutzen. Und ja, also auch minimalistisch gehalten, keine pompösen Dekorationen oder sowas, sondern einfach nur das Allernötigste, pragmatisch umgesetzt. Und das ist das, was das Bild braucht und mehr braucht es nicht.
Wunderbar. Hat es einen Namen?
Wie heißt das nochmal? Ja, die Namen kommen immer am Ende dann. Früher habe ich auch überhaupt gar keine Namen meinen Bildern gegeben, weil ich wollte dann nicht ablenken.
Der Name heißt Zeithastor.
Side-Hustle, ja. Also Nebenjob.
Ja, dann kommt das ja gut raus. Ja, vielen Dank. Also es war eine super Beschreibung. Ich denke, auch jemand, der nicht sehen kann und auch nicht hier ist, der kann sich da jetzt gut was drunter vorstellen. Ich würde gerne einen Test mit dir machen, wenn ich das darf.
Ja.
Wenn du die Augen schließt, bitte.
Ja.
Kannst du mir schildern, was hinter dir ist?
Was hinter mir ist?
Ja.
Menschen und Bilder. Was genau?
Was siehst du als Künstler? Du bist ja Künstler. Du hörst ja nicht auf, nur weil du jetzt gerade keine Bilder malst, Künstler zu sein. Genau wie ich nie aufhöre, Schriftsteller zu sein. Ich denke immer gleich mit, wie ich das schreibe oder sowas. Und hast du, wenn du im Moment Zeit hast, was ist da hinter dir los?
Also ich weiß, dass da die Menschen sind, die Gäste und die Bilder von mir. Also so direkt hinter mir ist wahrscheinlich an der Wand das Bild, was so revolutionär anmutet. Und ja.
Na gut. Wenn du nicht gleich reinspringen willst, dann würde ich noch nach diesem revolutionären Bild fragen, was es damit auf sich hat, wenn du es schon so sozusagen nicht sehend erwähnst.
Das Gebäude links oben, es könnte natürlich so eine Art Kapitol sein. Es hat eine Anmutung von einem wichtigen Gebäude, vielleicht von einem Staatsgebäude. Und es gibt einen Trubel, also der vielleicht auch so das Zeitgeschehen ist, was wir heutzutage im Fernsehen, in den Nachrichten oder sonst wo auf Social Media sehen, dass viele Menschen sehr starke Meinungen haben, in gewissen und alle aber ganz unterschiedlich sind, also unterschiedliche Farben, unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Meinungen. Und das ist ein bisschen, wie man sagt, es ist voll, es ist viel los und es herrscht vielleicht eine gewisse Aufregung und Verwirrung. Und das ist ja auch so das, was heutzutage viel aussieht. Und gleichzeitig, trotz der ganzen Aufregung, hat es irgendwie eine warme Leuchtkraft oder so. Also, Man kann sich entweder auf die Sachen konzentrieren, die da passieren, auf den Menschen, auf den Trubel, oder man kann sich auch einfach in den Farben verlieren und sagen, in der Matrix.
Ja, verstehe ich, ja. Verstehe ich durchaus. Und so langsam kommen wir zum Ende, zumindest was meine Fragen angeht. Ich glaube, Johannes hatte auch keine weitere mehr.
Aber ich fand es ganz lustig, weil bei dem letzten Talk, den wir hatten, mit dem Alban Jansson, hatte ich nämlich erklärt, wie ich die Bilder schaue, gerade vom Alban Jansson. Und da hatte ich eben so beschrieben, dass ich ein Bild eigentlich immer erst dann verstehe und wahrnehme, wenn ich die Augen zumache. Also ich schaue mir Bilder grundsätzlich, Kunst schaue mir immer erstmal mit offenen Augen an und dann schließe ich die Augen und dann sehe ich, was da eigentlich für ein Bild ist. Mhm. Und das war insofern eine schöne Klammer.
Ja. Und wir kommen, wie gesagt, zum Ende und ich habe jetzt die ganze Zeit dir Fragen gestellt. Ja, das ist ja fast unfair immer. Ich mache das eigentlich bei fast allen Sendungen so und ich frage dann, hast du eine Frage an mich?
Was würdest du machen, wenn du Chefredakteur von BR wärst?
Viel Wissenschaft. Ich bin halt Wissenschaftler. Würde ich sofort also viel mehr Wissenschaftssendungen machen und nicht immer erst abends um 11 oder sowas, sondern viel früher, weil ich finde, die Menschen müssen begreifen, was sie benutzen. Also ein bisschen mehr Computerverständnis wäre nicht schlecht. Ich muss nicht wissen, wie ein Auto funktioniert, um es zu fahren. Aber bei anderen Sachen ist das wichtiger. Das ist das eine. Und das zweite finde ich, ich würde viel mehr von diesen Talks machen. Mit vielen Menschen, mit völlig unterschiedlichen Menschen. Und auch etwas ungeregelter. Nicht so gestylt. Weil ich habe festgestellt, tatsächlich, Menschen interessieren sich für Menschen. Und wenn ich mir die Gesichter der hier Anwesenden ansehe und auch anders, wo ich bin und wo ich das mache. Als sie reinkamen, haben die sich wahrgenommen, okay, aber mittlerweile bist du was für sie. Du bist jemand für sie. Sie haben plötzlich viel, viel mehr von dir verstanden, logischerweise. Und sie haben sich für dich interessiert. Es ist keiner, der weggegangen ist oder der irgendwie sich mit seinem Nachbarn unterhalten hat. Menschen interessieren sich für Menschen. Und das ist im Fernsehen nicht anders. Und das ist sogar noch leichter, weil Bilder sind einfach noch leichter als Worte zu transportieren. Und das würde ich machen.
Ich glaube, es ist gut, wenn man jetzt von Kunst versteht, weil ich glaube, viele Leute gehen mit so einem Audioguide durch ein Museum und glauben dann, sie verstehen jetzt was. Hm. Und eigentlich wollen die Bilder nur mit dir kommunizieren und nicht, dass irgendein Kunsthistoriker dir seine Meinung dazu erzählt oder sowas. Und deswegen, ja, ich habe auch immer gesagt, so meine Bilder sind auch für Leute, die noch nie ein Buch in der Hand hatten oder jeder Kindergarten kann da reinlaufen und die Kinder verstehen mehr von meinen Bildern als ein Kunsthistoriker. Mhm. So.
Super Einstellung, genau die. Also ich unterstütze das vollständig, weil dieses hochgestochene Gerede über es muss sein, sollen sich untereinander reden, habe ich gar kein Problem mit den entsprechenden so und so Wissenschaften, Literaturwissenschaften oder was auch immer. Habe ich kein Problem damit, aber sie sollen nicht meinen, wer das nicht versteht, hat keine Ahnung und der ist dann irgendwie 3 Etagen tiefer, das geht nicht. Und das trage ich auch überhaupt nicht mit. Und das ist schön, dass du das so gesagt hast. Jetzt kommen wir mit unserem Gespräch dem Ende zu. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir, Gregory, bedanken. Deine Einblicke in deine kreative Praxis und die tiefere Bedeutung deiner Werke haben uns alle, denke ich mal, zu bereichert und auch zum Nachdenken gebracht. Ein ebenso großes Dankeschön geht natürlich an Johannes Rodach, denn ohne seine Unterstützung hätte ich das alles hier nicht machen können und hätte euch alle nicht getroffen und dich nicht getroffen, wofür ich mich sehr freue. Und ich möchte mich auch bei allen Anwesenden bedanken, die heute hier und dabei waren und auch unsere Diskussion mitgeführt haben zum Teil. Euer Interesse und eure Fragen tragen dazu bei, den Dialog über Kunst auch lebendig zu halten und nach draußen zu tragen, letztendlich auch. Nicht zuletzt möchte ich noch sagen, das war's für heute in der Galerie Kunst 66. Dankeschön, dass wir hier sein durften. Und lasst euch weiterhin von Kunst inspirieren, von Künstlern inspirieren. Kauft Kunst und findet sie schön und redet darüber. Und ansonsten könnt ihr uns hören, sozusagen, solche Sendungen hören, in unserer Rubrik im Literaturradio Hörbahn, unter Klangkünste. Und ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Danke sehr.
Ja, vielen Dank fürs Interesse.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.